Fantasy. Willkommen bei All About Telemedizin, der Podcast mit Jan Zengel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von All About Telemedizin. Heute ein DEMEA-Spezial, live von der DEMEA in Berlin. Und ich habe einen Gast mit dabei, der schon eine Folge mit mir gemeinsam absolviert hat, nämlich Stefan Spieren. Guten Morgen.
Hi, schönen guten Morgen, Jan.
Stefan, wir haben in der letzten gemeinsamen Folge sehr viel über die hausärztliche Versorgung gesprochen. Du bist nämlich selber Hausarzt, aber gleichzeitig auch Unternehmer im Bereich Telemedizin, telemedizinische Versorgung. Und momentan passiert ja unglaublich viel draußen in der Welt. Und wir wollen uns natürlich auf die Gesundheitsversorgung fokussieren. Und was aus unserer Sicht ja fehlt, ist Einordnung des Ganzen. Also aus dem BMG kommen gefühlt jetzt jede Woche neue Reformvorschläge und Reformmaßnahmen. Gerade erst gestern der Kabinettsbeschluss zur Notfallreform. Und gleichzeitig haben wir eine massive technologische Entwicklung. Und deswegen haben wir beide uns entschieden, ein regelmäßiges Format draus zu machen, die Themen einzuordnen und darüber zu sprechen. Zum einen, was bedeutet das aus Sicht eines Hausarztes, und ich darf quasi die Technologieperspektive mit einbringen. Und das Ganze wollen wir zukünftig zweiwöchentlich dann auch live über LinkedIn streamen und dann in gewohnter Form auch als Podcast weiterverarbeiten. Da freue ich mich sehr drauf.
Ja, geht mir genauso. Es ist ja auch wichtig, dass irgendjemand, hätte ich jetzt was gesagt, mal so ein bisschen erklärt, was machen wir daraus? Ich habe so das Gefühl, es ist so ein bisschen wie zur Corona-Zeit, auch wenn ich den Vergleich nicht mag. Da kam auch jeden Tag irgendwas Neues. Und gerade für Kolleginnen und Kollegen in der Praxis ist das natürlich eine Riesenwucht. Wobei, fair gesagt, muss man auch technologisch was Neues, ich würde eher sagen, technologisch kommt es jetzt bei uns an. Oder aber meine Kollegen in den Praxen haben gemerkt, dass Technologie durchaus auch ein Hebel sein kann oder jetzt sogar sein muss, weil er ja in irgendeiner Form und Weise in Anführungsstrichen aus Berlin vorgegeben wird. Wir müssen jetzt in eine Richtung kommen, dass wir verstehen, dass mit Technologie Versorgung besser wird. Und ich glaube auch, das war nie einfacher als jetzt. Klar, alle haben dieses wunderbare KI-AI-Thema irgendwie im Hinterkopf, aber es macht halt auch vieles einfacher für uns in den Praxen, für die Kolleginnen und Kollegen und auch für logischerweise unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Ja, und wir beschäftigen uns ja schon sehr lange auch mit Technologie, insbesondere im Bereich Telemedizin, Software auch für Praxen, machen da Market Mappings und wir sehen, und das zeigt sich ja hier auch auf der DEMEA, also an Lösungen mangelt es uns ja wahrlich nicht. Also aus Sicht jetzt eines Praxisinhabers, also wie guckst du da eigentlich drauf? Wie sieht euer Entscheidungsprozess aus? Und dann würde ich auch gerne auf die Frage zu sprechen kommen, was ist so dein Eindruck von der DEMEA? Ne? Also wenn du hier rüberläufst, was sind da so deine Entscheidungsraster, die da ablaufen?
Das ist jetzt für mich nicht ganz so einfach, weil wenn ich jetzt zum ersten Mal als Ärztin oder als Arzt hier über den DEMEA laufe, sehe ich ganz viele Unternehmen, sehe natürlich namhafte Unternehmen, sehe aber auch viele Unternehmen, die ich noch nie gehört habe, kann die überhaupt nicht einsortieren. Und deswegen fange ich auch nicht auf der DEMEA an mir Gedanken zu machen, sondern in der Regel sitze ich bei mir in der Praxis mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammen und frage, wo drückt denn der Schuh? Genauso fragen wir auch Patientinnen und Patienten. Das übereinander zu legen ist nicht ganz so einfach, weil natürlich haben wir Interessenskonflikte. Sprich, die Mitarbeiterin hat eine andere Vorstellung von dem, wie sie arbeitet oder was sie tut. Der Patient, die Patientin natürlich auch. Und irgendeiner muss den Spaß auch noch bezahlen. Und diese drei Punkte, die Wagen, wiegen wir vor immer so ein bisschen ab und überlegen, wo tut's eigentlich am meisten weh. Und genau das sage ich Kolleginnen dann immer, macht euch wie so eine Strichliste zu Hause. Und dann wisst ihr eigentlich auch, wonach ihr suchen müsst. Und dann kommen wir halt irgendwann zu dem Punkt, ich habe jetzt einen Hersteller, einen Anbieter oder irgendjemanden gefunden, mit dem ich sprechen möchte. Ja, dann wird's interessant.
Und jetzt Butter bei die Fische. Tag 3 bei der DEMEA hat begonnen. Also du hattest 2 Tage Zeit, dir einen Eindruck zu verschaffen. Ehrliches Meinungsbild aus deiner Perspektive.
Ehrliches Meinungsbild, es liegt jetzt nur noch an uns. Mit uns meine ich wirklich Ärztinnen und Ärzte. Also wenn man jetzt mal das Rad zurückdreht, 2-3 Jahre vielleicht, dann war es deutlich schwieriger, Lösungen zu finden, die irgendwie zu mir passen. wenn ich jetzt auf die DMR gehe, dann springe ich quasi von Stand zu Stand und finde irgendwas, was passt. Und mit passen meine ich jetzt nicht nur, wo ich Spaß dran habe oder was mir Erleichterung bringt, sondern auch etwas, was ich integrieren kann. Also Thema Interoperabilität, was passt zu meinem Praxisinformationssystem und was kann ich integrieren. Und da haben Hersteller wirklich, muss man schon sagen, ihre Hausaufgaben gemacht, dass sie gesagt haben, wir haben jetzt die Möglichkeit, wir können auch mit deinem System sprechen und zurück.
Ja, und mit Blick auf Innovation und Neuheiten, was ist da jetzt bei dir besonders herausgestochen?
Gar nicht ganz so viel, muss ich fair sein. Liegt sicherlich auch daran, dass ich viele Sachen kenne. Aber das, was natürlich jetzt gerade ist, ist Sprachdokumentation bzw. Ambient. Das sind natürlich Dinge, die jetzt auch in dieser Hülle und Fülle da sind, dass wir es auch nutzen müssen.
Und würdest du aber sagen, für mich ist es eigentlich ganz spannend, wenn mein PVS mir das quasi out of the box mitliefert und ich setze auf die Lösung, ja, die der Hersteller ausgewählt hat?
Noch nicht.
Ja, oder sage ich, ne, ich will wirklich selber Research machen und gucken, was da draußen gibt. Wie guckst du da drauf?
Also ich mache es selber gerne, weil ich Spaß dran habe. Andere Leute haben andere Hobbys, das ist mein Hobby. Ich glaube, man braucht trotzdem beides. Viele Hersteller bieten ja eigene Lösungen an oder bieten Integrationen, White-Label-Integrationen an. Man muss den Ärztinnen und Ärzten schon etwas zeigen als Hersteller und sagen, das kannst du benutzen, wir haben auch dieses Thema aufgegriffen. Andererseits sollte man sich aber auch als Praxis oder als Inhaber oder aber auch als Team überlegen, was passt denn am besten zu uns? Denn was ich überhaupt nicht mag, ist, wenn mir jemand sagt, so musst du jetzt arbeiten. Ich nehme mal das alte Beispiel Terminkalender. Ich mag keinen Terminkalender, der mir quasi erklärt, wie ich meine Termine zu buchen habe und mich in meinen Funktionen eingrenzt. Ich möchte ein System haben, wo ich festlegen kann, was mit den Terminen passiert. Beispiel, wo können Termine gebucht werden? Kann eine Terminart nur in der Praxis gebucht werden oder nur online? Oder kann die Terminart so gebucht werden, dass wenn sie online gebucht wird, morgen Termine verfügbar sind und wenn sie offline in der Praxis vergeben wird, erst in 4 Wochen? Warum ist das so wichtig? Das ist ein Steuerungstool, mit dem ich einmal meine MFAs in der Praxis entlasten kann, weil die können den Patienten sagen, hör, ich kann dir einen Termin buchen, kein Thema, aber dann erst in 4 Wochen. Aber gehst du jetzt raus oder nimmst dein Handy in die Hand, dann kriegst du den gleichen Termin, den ich dir auch buchen kann, morgen. Mhm. Und damit nimmst du Druck raus. Und das ist bei allen Tools so. Ich hätte die gerne an mich angepasst. Diese Dokumentationstools beispielsweise sind super. Die funktionieren ja, wenn man das salopp sagen darf, alle irgendwie einigermaßen gut. Aber ich hätte ja gern die Dokumentation, so wie ich sie gerne, auch quasi manuell machen würde. Beispiel, ich zitiere gerne Patientinnen und Patienten, also schreib konkret rein, warum die bei mir sitzen. Mhm. Ja, und das mache ich auch gerne, so wie Patienten sich ausdrücken. Also, ich komme vom Land, da spricht man auch Plattdeutsch. Und das schreibe ich da rein. Warum tue ich das? Weil kommt der Patient irgendwann wieder, dann erkennt er sich selber in seinem Zitat besser wieder. Und dafür brauchst du die passende Software, die individualisierbar ist.
Ja. Nur haben wir ja super viel Neues im Markt. Also jeder Hersteller behauptet ja in der Regel für sich, dass er ein sehr gutes oder sogar das beste Produkt hat. Dann nehmen wir uns ja auch nicht aus. Mhm. Was würdest du deinen Kolleginnen und Kollegen empfehlen, die sich jetzt auf den Weg machen, ihre Praxis mit Blick auf Prozesse und Software, also mal generell Tooling, auf den Stand von 2026 zu bringen?
Es kommt drauf an, wo wir anfangen, ne? In Anführungsstrichen. Viele müssen den Teppichboden erst noch aus der Praxis entsorgen. Nein, Scherz. Eine Sache, die ich auf jeden Fall aktuell immer empfehle, hört mit dieser Wechselei auf. Also wer die letzten 10 Jahre sich über sein Praxisverwaltungssystem beschwert hat, der hätte schon lange wechseln müssen. Und es bringt jetzt auch nichts, nur das Praxisverwaltungssystem zu wechseln und zu glauben, dann wird alles gut. Ich würde eher sagen, nutzt das Praxisverwaltungssystem, wie ihr es habt, weiter, denn da sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut eingearbeitet und kennen auch die Tücken. Und es gibt kein System, was hundertprozentig in Ordnung, also was heißt in Ordnung ist, aber das tut, was man gerne möchte. Sucht euch lieber Tools, die ihr anflanschen könnt, wo ihr dann Erweiterungen schafft auf den Ecken, wo es weh tut, in Anführungsstrichen. Und das sind ja so Sachen wie Telefonie beispielsweise. Und als das angefangen hat vor, weiß ich nicht, 6, 8 Jahren mit der Telefonie,
du meinst KI-basierte Telefonieunterstützung?
Oder zumindest Unterstützung am Telefon.
Ja.
Jetzt gerade sind die KI-Agenten natürlich total in, weil die mit der Oma oder mit der Patientin, die anruft, irgendwie ein Gespräch führen. Aber da gibt's halt auch gute und schlechte. Und wenn ich dann einen nutzen würde, der wirklich KI-basiert auch tickt und denkt, wenn ich das so sagen darf, dann muss der so funktionieren, dass niemand merkt, dass es AI-KI ist. Von daher brauche ich da gar keine KI. Aber der entscheidende Punkt ist, nutzt es doch jetzt, egal ob das Ding mit deinem PVS-System verbunden ist oder nicht, erstmal nimmst du den Schmerz bei den Telefonen. Und mein Telefonagent, den ich benutze, den sehe ich überhaupt nicht. Also ich sehe auch das Dashboard von dem nicht, weil ich habe den so gewählt, dass der wiederum direkt zu meinem Terminkalender passt. Heißt also, der Patient, der anruft und seine Dinge mit mir, also eigentlich ja der MFA besprechen wollen würde, weiß, er spricht mit einer Maschine und alles, was er will, schreiben wir in den Terminkalender. Und das ist unser zentraler Knoten und Angelpunkt, wo wir alle Dinge reinschreiben und mit dem wir umgehen. Das Ding läuft also im Hintergrund, interessiert niemanden. Weil ich mag es auch nicht, von jedem Tool irgend so ein Dashboard aufzuhaben. Also wir haben schon bei uns im Anmeldebereich 3 Monitore für die MFA. Ist viel, klar, die stehen dann nebeneinander. Aber die 3 braucht man aus meiner Sicht auch. Aber ich will jetzt nicht noch 5 andere für einen Telefonbot, für einen, weiß der Geier, wen noch.
Ja. Wir haben in Deutschland, meine ich, irgendwas 40.000, 50.000 Hausarztpraxen in der Richtung.
Können noch ein paar mehr sein.
Oder vielleicht sogar sonst noch ein paar mehr. Die letzten Zahlen, die ich gelesen und gehört habe, sind mal knapp 10% sind in etwa auf dem Level wie deine Praxis. Also die sind wirklich konsequent durchdigitalisiert und haben auch vor allen Dingen ihre Prozesse ja darauf abgestimmt. Das ist ja nicht nur Software, sondern ich muss ja meine gesamten Praxisprozesse darauf anpassen. Dann gibt es nochmal so weitere 20%, die sich da auf den Weg machen. Heißt aber im Umkehrschluss, das Longtail der Praxen, 70%, also dann umgerechnet knapp 30.000 bis 40.000 Praxen, sind heute noch weitgehend analog unterwegs. Das ist ja ein massiver Effizienzhebel, den wir da hätten, wenn es uns gelänge, diese Praxen auch mit auf die Reise zu nehmen. Ich habe neulich in einem anderen Podcast die steile These in den Raum gestellt, sagen, naja, ohne eine Verpflichtung, gewisse Dinge zu tun, wird es Illusion bleiben, ja, dass wir diese 70% jetzt auch in den nächsten 5 bis 10 Jahren auf ein vernünftiges Niveau kriegen, was Digitalisierung angeht. Dafür bin ich dann teilweise angefeindet worden in Kommentaren und sagen, ja, Verpflichtung und das muss ja über gute Software gelöst werden, die einen Mehrwert beim Nutzer schafft. Die Lösung gibt's ja aber schon und trotzdem entscheiden sich die Praxisinhaberinnen nicht dafür. Also wie guckst du da drauf? Also aus meiner Sicht können wir eigentlich diese Verantwortung nicht länger komplett den Praxisinhabern in die Hand geben, weil da ist ja ein Versorgungsauftrag da, der ja erfüllt werden muss. Und wenn der besser erfüllt werden kann durch Software, muss dann da auch nicht mehr von der Regulatorik gegengesteuert werden. Also war ein sehr kontroverses Thema, aber wie guckst du da drauf?
Bei uns ist das gar nicht ganz so. Also zumindest wir beiden sehen es nicht kontrovers. Ich sehe das vollkommen genauso. Wir müssen ja überlegen, diese Tools, diese Techniken, diese Technologie gibt es ja nicht erst seit gestern. Die gibt es ja, wenn man ganz fair und ehrlich ist, fast 10 Jahre. Seit 10 Jahren können wir Technologie in den Praxen einsetzen. Ich mach's deutlich länger. Vielleicht, weil ich Spaß dran habe. Die Frage ist, warum tue ich das, warum tun es andere nicht? Und die Antwort ist relativ einfach, weil sie es nicht müssen. Und das beantwortet eigentlich deine Frage. Ich bin vielleicht erst nicht unbedingt ein Freund mit für Sanktionen. Andererseits wird es nicht anders funktionieren. Wir haben das ja bei Corona, der Vergleich ist leider blöd, aber er funktioniert immer so gut auch gesehen. Es wurden Impftermine online angeboten, Klammer auf, weil es nicht anders ging. Und wer wurde zuerst geimpft? Die älteren oder ältesten Menschen, die in Deutschland gelebt haben. Hat das geklappt? Ja. Warum hat das geklappt? Weil es nicht anders ging. Also Patientinnen und Patienten, und das ist ja unsere Standardausrede in der Medizin, wir Ärztinnen und Ärzte sagen immer, bei meinen Patienten klappt das nicht. Ich komme vom Land, ja, ich habe eine Praxis mit Menschen von ganz jung bis ganz alt und ich habe auch Menschen, die deshalb nicht mehr sich bei mir behandeln lassen. Die gehen in eine andere Praxis. Aber, und jetzt kommt genau der Punkt, es geht um Versorgungsqualität. Und meine Versorgungsqualität ist höher als einer dieser Praxen, die du eben genannt hast. Warum? Weil ich mich mit Technologie unterstützen lasse. Aber jetzt kommen wir zur Einordnung. Wie alt sind Ärztinnen und Ärzte in Praxen? Und warum sollte ich Technologie einsetzen? Die kostet ja Geld. Jedes Tool kostet so 100 Euro pro Monat, grob gerechnet. Und wenn ich mir diese 100 Euro sparen kann, und so denken leider Ärzte, dann habe ich halt 100 Euro mehr, in Anführungsstrichen. Deswegen bin ich bei dir. Wir brauchen irgendwie sowas wie ein Stempel, wie ein Siegel oder wie eine Messung, Pay per Performance wäre das im engsten Sinne, die uns dazu zwingt, Dinge zu tun, die wir vielleicht nicht wollen. Wir können das jetzt vergleichen mit dem, was für uns Hausärzte seit Anfang des Jahres gilt. Wir haben Spielregeln bekommen, was wir in der Praxis tun müssen. Eine dieser Spielregeln ist, wir müssen in einem Quartal, also innerhalb von 3 Monaten, eine bestimmte Anzahl von Menschen impfen. Jetzt kann man natürlich über Impfen schimpfen, man kann sich aber einfach mal neutral Wissenschaft angucken, dann wissen wir, das Beste, was wir tun können als Vorsorge, sind Impfungen. Ja, und wer muss es tun? Wir Ärztinnen und Ärzte. Und jetzt kommt das Perverse. Wir haben ja irgendwann mal gesagt, auch Apothekerinnen und Apotheker dürfen, / sollen impfen. Wer hat sich da beschwert, dass Apothekerinnen und Apotheker impfen? Wir Ärzte. Also wir wollen nicht impfen, wir wollen aber auch nicht, dass andere impfen. Und das kann ich nicht ernst nehmen, tut mir fürchterlich leid. Ja, genauso wir nicht. Wir beschweren uns, wir haben zu wenig MFAs, also medizinisches Fachpersonal. Aber umgekehrt wollen wir keine Technologie einsetzen, weil angeblich dann die MFA wegrationalisiert wird. Und da drehen wir uns jetzt immer wieder im Kreis und wir landen genau bei dem, was du eingangs gesagt hast. Es muss eine Art Regulatorik geben, es muss irgendwo eine Spielregel geben, wo drin steht, wenn ihr nicht XY einsetzt, und es kommt ja jetzt Notfalldienstreform. Hm. Es kommt ja beispielsweise die Terminvergabe. Also ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, Termine ohne einen Online-Kalender zu vergeben. Und das wird jetzt kommen. Und es wird Praxen geben, die es nicht machen. Und es wird ganz viele geben, die sich beschweren und die auch behaupten, Patientinnen und Patienten können das nicht. Und das kann man locker entkräften. Das wissen wir, da gibt es ja genug Umfragen zu. Und der Gesetzgeber selbst hat ja auch dafür gesorgt, dass Bürgerinnen und Bürger alles digital machen müssen. Wenn ich meinen Personalausweis jetzt beantrage, ja, habe ich ja nichts, da kann ich nicht mehr mit meinem Passfoto hingehen, da muss ich ein digitales Foto haben.
Ja.
Und damit ist eigentlich jede Frage beantwortet, dass Bürgerinnen und Bürger nicht das Problem sind, sondern, also Technologiepartner sind nicht das Problem, Menschen sind nicht das Problem, also zumindest Patientinnen und Patienten und Bürgerinnen und Bürger nicht, sondern wir in den Praxen.
Und also erstmal danke für deine klare Positionierung zu dem Thema. Und ich glaube, wir müssen ja gar nicht immer über Malus-Systeme reden, sondern wir könnten ja mal anfangen über Anreizsysteme. Nee. Also
Hacke ich dir rein, also nicht, weil ich dich ärgern möchte, sondern du hast natürlich vollkommen recht. So erzieht man ja auch Kinder und Hunde und Tiere. Aber es gab in den letzten Jahren zig Förderungsmöglichkeiten, Geld an allen möglichen, vielen Stellen von Landesregierungen. Ich habe das abgerufen. Ja, ich habe mich fördern lassen mit bestimmten Tools, für bestimmte Tools. Warum denn die anderen nicht? Und ich kann auch jetzt jeden Politiker verstehen, der sagt, also wir haben jetzt 10 Jahre lang das gemacht, die machen es nicht. Und ich glaube auch, und das ist nämlich ein Trugschluss, wenn ich jetzt sagen würde, die Ärzte kriegen Summe XY, um einen Telefonbot einzuführen, finden wir auch wieder Ausreden. Und warum? Ärzte und Ärzte sind halt aktuell, die meisten zumindest, an einem Lebensabschnitt, wo sie nach vorne gucken und sagen, ich arbeite noch oder muss noch 5, vielleicht 10 Jahre arbeiten. Und ich kann das ja verstehen. Wir sind ja alle irgendwie eingefahren. Wir haben alle was gelernt. Wir haben alle unsere Vorgehensweisen, wie wir arbeiten. Und jetzt kommt da so ein Zegel und so ein Spieren und die sagen jetzt, wir müssen uns ändern und sonst gibt's Strafe. Uns mal ganz provokant zu sagen. Und vielleicht kommt auch noch eine Bundesgesundheitsministerin, die sagt, wenn ihr nicht dann, dann ist natürlich das Einfachste zu schimpfen. Aber es geht ja nicht anders. Wir hatten die letzten 10 Jahre Zeit, wir haben es nicht getan. Also von daher, ich bin eher bei, nicht Bonus, ich bin wirklich bei dem, was wir jetzt haben im Rahmen der Vorhaltepauschale, dass man uns sagt, wenn ihr nicht genug Leute impft, wenn ihr nicht Hausbesuche macht, wenn ihr nicht Videosprechstunden anbietet, dann kriegt ihr weniger Geld.
Du hast jetzt einige Gesetzesvorhaben ja auch angesprochen und gefühlt, und nicht nur gefühlt, sondern auch in der Realität drehen wir gerade an allen Schrauben gleichzeitig. Also als Mensch, der sich ja sehr stark für das Thema interessiert und wir sind auch in unterschiedlichen Verbänden aktiv, die dann auch in das Gesetzgebungsverfahren eingebunden sind. Also will ich jetzt mal für mich in Anspruch nehmen, wir sind schon relativ dicht dran an diesen Themen. Trotzdem fällt es selbst mir gerade extrem schwer, den Überblick zu behalten, weil wir auch unglaublich viele Abhängigkeiten haben in diesem System. Wie geht's dir da als Hausarzt?
Ja und nein, mir geht's deshalb leichter, weil ich ja schon viele Dinge umgesetzt habe. Aber ich gebe dir vollkommen recht, wir schrauben an vielen Schrauben. Und wer das Sprichwort kennt, weiß, schraubst du an vielen Schrauben, hast du nachher viel Müll, der dabei rauskommt. Aber andererseits, wenn wir jetzt nicht überall schrauben, kommen wir auch nicht weiter. Also von daher, ich habe auch eine Unübersichtlichkeit in meinem Kopf, kriege das auch nicht alles so richtig sortiert. Und es wird ja auch in den Medien mal so bezeichnet und du weißt gar nicht genau, was ist denn jetzt eigentlich? Ja, und man hat ja fast schon Angst, die Medien zu lesen oder zu hören, wenn da wieder steht, Frau Waken hat gesagt, oder keine Ahnung, früher war es ja Lauterbach, ist ja immer irgendeiner, auf den wir schimpfen müssen. Unterm Strich glaube ich schon, das ist ein Ministerium und das Frau Waken selbst liegt ja nicht abends im Bett und überlegt sich irgendwie was, wie sie mich ärgern kann als Arzt. Ich glaube schon, und so viel Vertrauen habe ich zumindest in dieses Ministerium, in die Politik, dass sich dort Menschen Gedanken machen, die sich genauso überlegen wie wir beiden, können wir jetzt an allen Schrauben drehen? Sollten wir das tun? Aber andererseits ja lieber jetzt ein Ende mit Schrecken, als wenn wir das, wie lange wollen wir das jetzt noch weiterführen? Die Versorgung wird immer, also wir müssen immer mehr Menschen versorgen und haben immer weniger Menschen im System. Wobei ich darf die These direkt reinschmeißen. Ich glaube schon, dass wir in 10 Jahren vielleicht sogar zu viele Ärztinnen und Ärzte oder auch medizinisches Fachpersonal haben. Denn diejenigen, die sich nicht entscheiden wollen, die einfach so quasi als Kolleginnen und Kollegen gerade mitlaufen, das funktioniert ja fairerweise im System ganz gut, die brauchst du nicht mehr. Das kann KI. KI kann Voranamnesen machen, KI kann Patienten lenken, nicht eine Entscheidung treffen, um es klar zu sagen. Aber KI macht diese ganze Vorarbeit, die Assistenten machen. Ich war auch Assistenzarzt. Es geht doch nicht darum, Assistenten wegzu rationalisieren. Als ich in der Chirurgie war, daher komme ich ja ursprünglich, kam dieser Begriff der chirurgisch-technischen Assistentin auf, also derjenigen Person, die ein Nicht-Arzt, eine Nicht-Ärztin ist, aber nach einer Operation, wenn man beispielsweise eine Vene am Unterschenkel rausgenommen hat, die Wunde zunäht. Da wurde geschrien und geschimpft und alle haben gesagt, um Gottes Willen, wenn die jetzt kommen und wir das zulassen, dann können Assistenzärzte in der Chirurgie keine Wunden mehr zunähen. Aber frag mal Assistenzärzte in der Chirurgie, keiner hat Bock, diese, keine Ahnung, 30 Zentimeter lange Wunde zuzunähen. Das will kein Arzt. Also am Anfang vielleicht, das machst du 10-mal gerne, danach hast du die Schnauze voll davon. Und diese redundanten Tätigkeiten, das macht eine Maschine besser als jeder Mensch. Und wer als Mensch aktuell Redundanz in seinem Leben hat, und das ist ja bequem, ne, wenn man ehrlich ist, immer das Gleiche zu tun, also wäre für mich nichts, für dich schon mal gar nicht, will ich behaupten. Der muss sich überlegen, wo er in 10 Jahren ist. Den brauchen wir nicht mehr.
Also ich würde sogar die These noch etwas steiler formulieren, zu sagen, wir haben selbst jetzt gar nicht zu wenig Ärzte oder medizinisches Fachpersonal im System. Die Ressourcen sind nur völlig unterschiedlich verteilt und falsch allokiert. Und genau da kann ja Technologie am Ende auch helfen. Das ist ja auch einer der wesentlichen Aspekte des Primärversorgungssystems, Patienten besser zu steuern, weil wir natürlich auch eine Überinanspruchnahme haben. Ich kann jederzeit in eine Notaufnahme gehen, wenn ich möchte. Und wenn mir das täglich, wenn mir das Ergebnis nicht gefällt, dann, gerade wenn ich in der Großstadt lebe, gehe ich in die andere Notaufnahme weiter. Und also von daher, lass uns einmal wirklich über Primärversorgungssystem sprechen. Du warst ja auch am Anfang des Jahres in der Runde dabei, als wir das schon mal eingeordnet haben. Da gab es auch eine Diskussion Primärarztsystem versus Primärversorgungssystem. Und mittlerweile hat sich der Begriff Primärversorgungssystem durchgesetzt, weil man auch im BMNG erkannt hat, nur über die Hausarztpraxen zu gehen, reicht vielleicht am Ende gar nicht, sondern wir müssen auch Apotheken vielleicht stärker einbinden als Lotsen. Dein aktueller Blick darauf, von dem, was diskutiert wird?
Also einmal ein Rückblick. Bis 2004 hatten wir das System so, dass Menschen, wenn sie geglaubt haben, sie müssten zu einem Gebietsarzt, Orthopäden, nehmen wir den mal, mussten sie immer zum Hausarzt. Und dann musste der Hausarzt eine Überweisung ausstellen. Und ohne Überweisung konnte der Gebietsarzt den Patienten nicht behandeln. Irgendjemand hat sich dann überlegt, wir müssen es anders machen, im Sinne von, die Patienten sollen entscheiden. Dass die Idee nicht gut war, haben wir nach 20 Jahren jetzt verstanden. Warum ist die Idee nicht gut? Weil das passiert, was du gesagt hast, wir schicken Menschen überall hin. Also sprich, primär ärztlich, also erst zu einem Allgemeinmediziner, der das einordnet, macht Sinn. Da wir jetzt viele Technologien haben und auch andere Leistungserbringer, ja, das Wort kann man mögen oder kann man hassen, spricht doch nichts dagegen zu sagen, warum muss ich denn damit zu einem Arzt gehen, wenn ich, keine Ahnung, einen roten Fleck an der Hand habe und mir unsicher bin, was ist das? Warum muss ich damit zum Arzt? Damit kann ich doch auch entweder jetzt ganz krass zu Hause ein Foto machen und es quasi digital durch die Gegend schicken. Oder aber ich gehe irgendwo hin in eine Box, so wie in der Box, wie wir hier sitzen. Und da ist dann ein entsprechendes Tool, mit dem ich dieses Foto mache oder Blutdruck messe oder weiß der Geier was. Und dann habe ich schon eine Vorauswertung durch eine Maschine, die mir grob sagt, ist erstmal nicht schlimm. Da bin ich erstmal als Patientin und als Patient beruhigt. Und dann wird mir gesagt, ja, Stefan, damit musst du nicht heute zu einem Arzt, sondern vielleicht in 14 Tagen und diesen Termin plane ich für dich. Das wäre jetzt die, sag mal, ganz digitale Variante. Es gibt ja noch Zwischenschritte, dass man sagt, das macht ein Apotheker, der ja als Vertrauensperson oder als Kontaktperson eines Patienten da ist.
Genau, aber wir müssen ja auch an die Menschen denken, die technikfern sind,
Deswegen haben wir ja Diva entwickelt, digitale hausärztliche Versorgungsassistenz, weil das habe ich auch schon gemerkt. Ich habe auch Patienten, so 10-15%. Ich weiß jetzt nicht, ob die technikfern sind oder ob die keinen Bock auf Technik haben. Also weil jemand mit 25, der kommt ja ohne Technik nicht mehr auf die Welt, hätte ich fast gesagt. Der will halt einfach nicht. Der will halt noch einen Menschen, der meinetwegen dann das Foto an ihm macht oder irgendwelche Parameter erhebt. So, von daher brauchen wir irgendjemand, der es tut. Das kann der Apotheker sein, das kann die Krankenschwester sein, das kann die Gemeindeschwester sein, das kann aber auch die grüne Dame sein, die sowieso im Ort sich kümmert, die Caritas-Mitarbeiterin, die zu den alten Leuten geht, die einsam sind und für die, keine Ahnung, einkauft. Was spricht denn dagegen, dass die im Rahmen einer Primärversorgung, da ist der Arzt nämlich jetzt weg, den Blutdruck misst, von mir aus auch Blut abnimmt, warum sollen wir dich dazu qualifizieren, und diese Daten dann in die elektronische Patientenakte packt oder halt irgendwohin, ist ja erstmal egal wohin, und dass dann irgendein Arzt, vielleicht natürlich möglichst einer aus der Nähe, damit die Frau oder Mann auch dahin gehen kann, aber irgendeiner das einordnet. Und das ist doch auch das, was ich will. Ich will doch als Arzt auch nicht jeden, Entschuldigung, Futz und Feuerstein in meiner Praxis haben. Ja, also nur weil irgendwo ein roter Fleck an irgendeiner Stelle an der Hand ist, will ich den doch nicht bei mir in der Praxis haben.
Und da geht es ja dann am Ende auch wieder um Geld und um Machtverschiebung in diesem ganzen Thema.
Ja, meine Krone, ich sehe sie gerade.
Ja. Denn so wie du, sehen das ja viele deiner Berufskollegen eben nicht. Ja, die sagen, nee, also die Patienten müssen erstmal zum Hausarzt, das ist die gleiche Debatte rund um das Impfen. Mhm. Mein Eindruck ist, die Fronten haben sich gerade in den letzten Monaten nochmal weiter gehärtet, als dass sie eher sich aufeinander zubewegt haben, was in der aktuellen Situation ja null hilfreich ist. Also de facto muss man sagen, jeder muss jetzt seinen Beitrag leisten. Und ich würde sagen, es sind ja genug Patienten für alle da. Wie kommen wir da aus der Nummer irgendwie raus? Also hast du da eine Idee? Oder, also weil persönlich gerade alle Lobbygruppen fahren die großen Geschütze auf und sagen, ja, also wenn das jetzt kommt, dann werden wir viel weniger Termine anbieten und die Versorgung wird schlechter und
das ist ja wie im Sandkasten. Ja, genug Sand ist da, aber jeder nimmt sein Schüppchen und macht erstmal den Sand zu sich. Ich glaube, das ist menschlich. Ich bin eher so der Mensch, der dann auf die anderen Gruppen zugeht. Also ich spreche mit meinem Apotheker, ja, habe mit ihm darüber gesprochen, wie ist denn das, wenn ich mir so eine Box da hinstelle und also was habe ich davon? Und dann merkt man, welche Interessen hat der Apotheker, welche Interessen weckt der Apotheker vielleicht sogar mit so einer Box bei Patientinnen und Patienten und was muss dabei rum und in Anführungsstrichen im Geldbeutel rauskommen. Dann kann man viele Sachen relativieren, aber noch besser wäre es doch, wenn wir das gemeinsam gestalten im Sinne von, und so tun wir es ja eigentlich auch, und da ist der Apotheker immer wieder, als Arzt muss ich ja Apotheker irgendwie hassen, weil die mir ja irgendwas wegnehmen, keine Ahnung, ist ja Blödsinn, aber jetzt mache ich es ja auch so, die Apothekerinnen und Apotheker um meine Praxen drumherum, die kenne ich ja alle. Und es bringt ja auch nichts, ich schreibe ein Rezept mit einem Wirkstoff XY und der Apotheker kommentiert das mit dem Quatsch. Ja, da kann ich mich über den aufregen. Umgekehrt kommen Patienten mit einem roten Auge zu einem Apotheker und haben irgendwas, haben ein bisschen mehr rot oder ein bisschen weniger rotes Auge, dann muss es doch die Möglichkeit geben, dass diese Apotheker mit mir Kontakt aufnimmt, auch offiziellen Kontakt aufnimmt, denn inoffiziell passiert es sowieso. wo er sagt, hör mal Stefan, mach mal eben hier Videokamera an, ich sag mal so sinngemäß, oder ich habe mal ein Foto, oder egal, wie wir das technologisch lösen. Die Frau Meier steht hier vor mir.
Messenger wäre das Mittel der Wahl.
Ja, vollkommen richtig, ja. Sag mal eben was. So, das mal eben mag ich eigentlich auch nicht, aber der entscheidende Punkt ist ja, bevor diese Patientin jetzt zu mir in die Praxis kommt, eigentlich ja nur, damit ich ein Rezept schreibe, weil die Diagnose, die kann ich auch in Anführungsstrichen mit zu den Augen stellen, müssen wir da Lösungen finden. Da sehe ich dann durchaus Politik, weil Politik muss dann in eine Richtung gehen und sagen, wir müssen telemedizinische Leistungen anders vergüten. Ich sage auch bewusst anders. Ich habe nicht gesagt mehr oder höher, ich habe nur gesagt anders. Und wenn man sich die Videosprechstunde anguckt, das Beispiel, das sie 2017, meine ich, ne, seitdem gibt es ja die Vergütungsstruktur dafür und Fernbehandlungsverbot ist aufgehoben. Man hat die Videosprechstunde begonnen mit ganz vielen Einschränkungen. Wir durften die machen, um Bewegungsabläufe zu kontrollieren. So nach dem Motto, kann er den Arm heben oder nicht, das durften wir, oder postoperative Kontrollen machen. Ich durfte aber in Anführungsstrichen nicht mit einem Patienten seinen Medikationsplan besprechen. Also durfte ich schon, habe ich kein Geld für gekriegt. Und das sind Dinge, das ist einfach schlecht gelaufen, aber viele Kolleginnen und Kollegen haben das noch im Kopf. Also wenn du mich fragst, was kann ich per Video machen, sage ich immer alles. Ich habe Patienten, die zeigen mir ihre Hämorrhoiden, ja, ist jetzt ein blödes Thema, aber damit es mal veranschaulicht ist, ein alter Mensch, der einfach schwerlich in meine Praxis kommen konnte, in der Videosprechstunde, und hatte dann Fotos gemacht von dem Befund, den er mir jetzt schlecht in die Kamera halten konnte, und hat gesagt, das mache ich. So, und wo müssen wir Ärztinnen und Ärzte hin? Wir müssen wieder mehr Anamnese können, mehr reden können. Und da schließt sich jetzt wieder der Kreis zur Politik, zur Vergütungsstrategie, wie es ja auch im Rahmen der privatärztlichen Vergütung kommen soll. Wir werden wieder mehr fürs Sprechen bezahlt. Und das müssen wir wieder lernen. Mhm. Weil wir haben ja gelernt, bevor so ein Patient einen Arzt sieht im Krankenhaus, sieht er erstmal alle Geräte, Blut abnehmen, Röntgen, keine Ahnung, was man alles machen kann. Und da müssen wir weg von. Und da ist jetzt wieder AI ganz vorne, die nämlich genau sagt, der Jan Zegel kommt mit Beschwerden XY, dann wird einsortiert und gesagt, das muss jetzt zwingend mit einem Gerät gemacht werden oder eben nicht. Jan Zegel setzt sich auf den Stuhl und wartet, bis der Arzt kommt.
Was wir gerade technologisch beobachten, ist ja auch eine ganz spannende Entwicklung im Diagnostikbereich. Mhm. Also wirklich auf Vitalwerte rein digital zu erheben. Das integrieren wir beispielsweise auch jetzt bei uns in die Technologie. Also ich bin im virtuellen Wartezimmer und dann wird über die Kamera, über den Gesichtsscan schon mal Puls, Blutdruck, Atemfrequenz gemessen. Die Hersteller, die sich damit beschäftigen, sind auch gerade auf dem Weg, das als Medizinprodukt zuzulassen. Ganz spannend finde ich die Entwicklung im Bereich von Stimmanalysen, die auch eine Prädiagnose machen. Also im Grunde genommen sind wir auf einem guten Weg, dass man ja eigentlich fast auch gar kein Labor mehr braucht. Wenn man in andere Länder guckt, gibt es ja Startups, die auch wirklich über Kamerascans, auch mit handelsüblichen Smartphones, über Augenhintergrundmessung auch Blutwerte bereits sehr gut bestimmen können. Ne? Und also auch wenn es noch kein Medizinprodukt ist und dann vielleicht noch nicht die Qualität von einem akkreditierten Labor hat, es gibt ja dennoch schon mal eine erste Indikation. Und das ermöglicht ja euch als Hausärztinnen dann ja auch schon viel besser eigentlich diese Triagierung zu machen. Und sodass ihr euch ja dann auch auf die Fälle konzentrieren könnt, die wirklich relevant sind. Und dann gibt es ja wo Technologie in wenigen Jahren oder heute schon sehr treffgenau sagen kann, ist nicht relevant, dass da ein Arzt drüber guckt. Also wann kommt da der Stefan Spieren-Avatar ans Spiel?
Ich habe ja schon einen Avatar, aber das ist vollkommen richtig und ich glaube auch, dass Patientinnen und Patienten das sofort nutzen würden. Ja, aber jetzt kommen jetzt wieder Ärztinnen und Ärzte. Die Vergütungsstruktur ist halt durchaus in Teilen noch so aufgebaut, dass wir auch Patientinnen und Patienten in den Praxen brauchen. Ich sag's mal salopp, die nichts haben. Weil wir einfach mit Masse Geld verdienen, in Anführungsstrichen. Deswegen, und da sind wir jetzt wieder beim Steuern und auch bei den Incentives oder bei den, sag ich mal, Regelungen, wie kriegt man uns gelenkt? Also nicht uns Patientinnen und Patienten, sondern uns Ärzte. Das wäre ja ein Ansatz, dass man sagt, wenn jetzt die Praxis X oder Y solche Tools nutzt, wo sie Gerätemedizin vermeidet. Ja, also beispielsweise, wir machen so eine Videosprechstunde oder selbst in meiner Praxis hätte ich eine Box, wo der Patient reingeht. Ich sage es mal salopp, sich einmal hinstellt, Arme hochmacht und dann haben wir ja schon einen ganzen Haufen von Parametern. Und dann gibt es eine Einschätzung.
Meinst du, ein Scan, so ein Body-Scan?
Ja, jetzt, ja. Also stellen sich ja Patienten das vor. Ne?
Aber gibt ja tatsächlich, also habe ich mir gerade erst angeschaut, Technologie aus Schweden, die auch tatsächlich komplettes Screening der Haut machen und auch über diese Technologie wohl Blutwerte bestimmen können. Also non-invasiv über Scanning der Haut. Ja?
Du bist jetzt ja Patient, wenn ich das so sagen darf. Du reitest natürlich auf Blutwerten. Ich brauche die Blutwerte doch gar nicht immer. Also muss man auch mal ganz ehrlich sein. Wofür brauche ich denn so viel Blutwerte? Es gibt ja nur wenige akute Erkrankungen oder auch wenige Patienten, wo ich wirklich, wenn der Patient unselektiert kommt, überhaupt Labor brauche. Ich müsste mit dem erstmal reden. Stimmanalyse, ne? Thema. Oder nicht invasive Messung von Vitalparametern. Das sind ja Dinge, die können wir ja erstmal machen. Aber die macht ja keiner. Weil wenn du bei mir in die Praxis kommst, kriegst du einen Blutdruck gemessen. In welcher Praxis kriegst du denn immer einen Blutdruck gemessen? Die Gynäkologen machen das vielleicht noch bei den Frauen. Aber eine der einfachsten Methoden, nicht invasiv einen Vitalwert zu erheben, der hoch gute Aussagen machen kann, wo wir auch in eine Richtung denken können, der wird ja gar nicht gemacht. Warum wird da nicht gemacht?
Weil es keine Vergütung gibt für die Leistung.
Und weil er lästig ist. Weil du kommst ja an Tresen, ne? Und wir haben ja alle diese schönen Stylo-Hochglanztresen. Mittlerweile kennt ja jeder aus Prospekten oder aus irgendwelchen schönen Animationen in der Praxis. Eigentlich ist so ein Tresen in der Praxis vollkommener Scheiß, weil da stehst du nur und Blutdruckmessen macht man eigentlich im Sitzen. Also eigentlich muss man da vorne anfangen, anders zu denken, dass der Patient irgendwie in eine andere Position bekommt, wo man auch dann Kurzuntersuchungen machen könnte. Aber frisst wieder Ressourcen von Mitarbeitern, die wir ja nicht haben. Dann sind wir wieder bei der Box. Der Patient kommt in meine Praxis, am besten durch eine Schleuse. Ja, also den Avatar, den ich bei mir in der Praxis einsetze, hat natürlich auch eine Kamera oben. Der könnte auch, wenn wir das freischalten, ne, ohne weiteres schon beim Reingehen des Patienten, Geschlecht, Alter, Blutdruck etc. pp. Alles erkennen darf ich nicht wegen Datenschutz im Eingangsbereich bei mir. Aber ich glaube, wenn wir draußen dran schreiben würden, so wenn sie hier reinkommen, weiß ich eigentlich schon anhand einer Ganganalyse etc. 90% ihrer Probleme. Oder zumindest weiß ich, ob ich dich jetzt behandle oder übermorgen. Dann haben doch Patienten damit kein Problem. Und die damit ein Problem haben, okay, die können ja eine schwarze Karte hochhalten. Aber die Patienten wollen ja auch Einordnung und wollen wissen, was ist diese
Grundsatzkompetenz. Ja, und also noch schöner ist es ja eigentlich, Stefan, die Technologie ist ja mittlerweile smartphonefähig. Also alles, was wir reden, reicht ein handelsübliches Smartphone. Also ich kann auch eigentlich da, wo ich gerade bin, jetzt
komm,
sind wir weiter in Berlin.
Komm, lass mich einmal als Arzt argumentieren, ja? Einmal. Also meine Patienten haben alle kein Smartphone, ja. Das ist so typisch Mediziner. Ist natürlich Quatsch. Ich bin vollkommen bei dir. Ich glaube, wir brauchen so ein Zwischending. Du weißt, wir haben im digitalen Facharzt- und Gesundheitszentrum anfangs auch gedacht, die Patienten wollen da alle ihre Videosprechstunden machen mit den Experten, die wir dazu schalten. Die Videokabinen, die wir alle haben, ja, also die sind sehr jungfräulich, ich sag's mal vorsichtig, weil die Patienten haben sich das dann schnell überlegt, haben gesagt, ja, kann ich auch von zu Hause machen. Genau, was du sagst. Und natürlich werden die dann auch nicht zu mir in die Praxis kommen, sich voll in Avatar stellen und ausziehen, sondern in Anführungsstrichen das zu Hause vom Spiegel machen. Bin ich hundertprozentig bei dir. Und dann kann man da die erste Lenkung Richtung F6, F7 ja schon da beginnen. Wir brauchen diesen Zwischenschritt. Wir brauchen Menschen, die das anderen Menschen noch mit anbieten. Das brauchen wir auf jeden Fall, damit wir alle die 10-15%
abholen. Also war gar kein Argument gegen die Praxis.
Nee, habe ich verstanden.
Also bin ja totaler Verfechter von hybrider Versorgung. Ich glaube, wir sollten nur da schauen, da wo wir die Leute in ihrer Leben, also die Patienten in ihrer Lebensrealität abholen. Wir sind heute beide Hause in Berlin. Wir leben beide nicht in Berlin. Wir könnten trotzdem ja mit unserem Hausarzt, bist du eigentlich dein eigener Hausarzt?
Eine Frau, die kümmert sich um
mich. Daher dann auch virtuell sprechen. Ne? Und wir haben ja ganz viele Psychotherapeuten und Psychologen auch als Kunden, die sagen, das ist total toll, weil wir können Patienten wirklich ja auch über ihren Lebenszyklus hinweg begleiten, telemedizinisch. Und während Corona waren da beispielsweise ja auch die Erstdiagnose ja auch rein telemedizinisch möglich. Ist ja auch zurückgefahren worden. Also eine Psychotherapie, ich muss verpflichtend ein Gespräch vor Ort haben. Und es ist für Patienten mit Depressionen, Angststörungen und noch vielen weiteren Indikationen eine extreme Herausforderung. Ja, oder wir haben das ganze Thema Post- oder Long-Covid. Das betrifft Millionen von Menschen, die das eigentlich nicht mehr packen, in die Praxis zu gehen. Und die werden komplett ignoriert.
Ich bin Montag hier angereist in Berlin. Hatte meine Patientinnen und Patienten darauf vorbereitet, dass ich jetzt mal eine Woche nicht da bin. Meine Frau ist in der Praxis, weil wir haben ja noch ein bisschen Regulatorik, hab die vorbereitet, wusste nicht so genau, wann der Zug ankommt am Montag. Ne? Also was weiß man bei der Bahn nicht immer. Und habe dann aus dem Zug um 13 Uhr, da waren wir kurz vor Spandau her, da wusste ich, ich komme ja zumindest um 3 Uhr sollte ich da sein, an, habe um 13 Uhr in der Videosprechstunde in meinen Termin nochmal welche freigegeben dazu, also früher. Die waren innerhalb von 10 Minuten weg, weil meine Patientinnen und Patienten das kennen, die wissen, ist ja egal, wo der sitzt, ja, Hauptsache ein T-Shirt an und sitzt nicht nackt vor der Kamera, hätte ich fast gesagt, im Hotelzimmer. Die machen das und mich hat total gefreut, der letzte Patient, vorletzte Patient, ein älterer Mann, den ich noch in der Kirche getroffen habe, mein Sohn ist konfirmiert worden und da hat er mich schon so komisch gefragt, da habe ich mir gedacht, warum redet der mit mir jetzt hier über Technologie und Videosprechstunde, was will der? Und der ist kurz vor 80, das ist okay, seltsam. Dann ist der in der Videosprechstunde, freut sich und sagt, ja, das ist ja klasse. Da muss ich ja nicht mehr kommen und der ist jetzt nicht so weit weg von mir in der Praxis, der könnte kommen. Aber er sagt ganz klar, da muss ich mich nicht bei dir hinsetzen, dann quatscht mich keiner an, hätte ich fast gesagt. Ist ja viel praktischer für mich. Ja, für den Patienten und der hat den Effekt sofort verstanden, viel praktischer. Wenn der jetzt noch zu Hause in irgendein Tool gucken könnte und er müsste eben nicht seinen Laborwert bei mir bestimmen lassen, sondern wir könnten dann irgendwelche Parameter berechnen, würde er sofort machen. Dann kommt wieder die Vergütung. Ich bin gezwungen, diesen Patienten in meiner Praxis mal zu haben. Und das liegt nicht nur daran, dass ich die elektronische Gesundheitskarte physisch in dieses Kartenlesegerät stecken muss. Ja, klar, elektronische Patientenakte und so weiter, Zugriff. Es liegt einfach daran, dass unser Vergütungssystem aktuell, wie du es gesagt hast, so gestrickt ist, dass wir immer noch eine Vor-Ort-Behandlung haben. Da müssen wir hin. Ich bin aber auch mir ist durchaus bewusst, dass es Sinn macht, dass man eine gewisse, ich nenne es mal Klammerung oder Verbundenheit mit einer Praxis schafft, weil, oder man muss halt lenken, sonst kann es durchaus passieren, dass die Patienten das, was sie jetzt analog machen, also wie du eben sagtest, ja, ich gehe heute in Krankenhaus A und dann heute Nachmittag in Krankenhaus B, digital ja auch machen könnten. Und deswegen muss man nicht nur Ärztinnen und Ärzte steuern, man muss auch in irgendeiner Form und Weise einen Timestamp beim Patienten hinpacken, wo man sieht, der war heute schon bei einem Hausarzt. Ich sag's mal vorsichtig. Er muss ja nicht stehen, warum er beim Hausarzt war oder warum er bei einem XY-Arzt war. Aber man sollte schon irgendwo eine gewisse Kontrollinstanz haben, dass man weiß, der hat heute schon mal Medizin in Anspruch genommen.
Ja. Wenn wir jetzt nochmal über das ganze Thema Flexibilität sprechen, auch von dir ja an der Stelle als Hausarzt, also da auch eigentlich eine schöne Anekdote, also bis vor kurzem war ja noch ganz klar geregelt, dass die Videosprechstunden aus der Praxis heraus zu erfolgen haben. Also die Möglichkeit, dass du jetzt aus Berlin aus dem Hotelzimmer Videosprechstunden machst und natürlich dafür sorgst, dass du ein professionelles Setting da hast, ja, die gibt's ja noch gar nicht so lange. Und es gibt auch tatsächlich von der KBV, von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, ja eine Liste, wie ein telemedizinischer Arbeitsplatz eines Arztes auszusehen hat. Also die Regulatorik geht ja sogar so weit, dass sie da am Ende vorschreiben, ist immer ein bisschen überspitzt, welche Maus du anschließen sollst an deinen Rechner. Also das geht doch komplett an der Versorgungsrealität vorbei.
Nee, sei mir nicht böse. Wir Ärzte kennen ja Regulatorik, ja. Und wir brauchen das auch. Wir sind es durchaus auch gewohnt, dass man uns genau sagt, wenn ich in der Chirurgie denke, wie ich eine Naht an einer bestimmten Stelle mache, weil es gute Erfahrungen damit gibt. Und ich glaube schon, es macht Sinn, diese Dinge vorzugeben, eine zertifizierte Videosprechstundenlösung.
Da bin ich bei dir, aber ich rede von wirklich Hardware-Ausstattung, ja, bis ins kleinste Detail runtergebrochen.
Ist aber wichtig, also einmal erwarten wir das, wir kennen Vorgaben. Andererseits schafft es auch eine gewisse Qualität. Also von daher finde ich das schon gut, dass man sagt, das brauchst du an Hardware-Setup. Und jetzt mal ganz ehrlich, was ist denn das? Das ist eine gescheite Kamera, das ist ein vernünftiges Mikrofon. Beides zusammen kosten, wenn du jetzt wirklich Hochpreise nimmst, bist du bei 500 Euro. Ja? Du kriegst es aber auch für 150 Euro, dann ist es vielleicht nicht ganz so schön vom Design. Aber das ist ja jetzt kein Geld. Und ich mache ja nicht nur Videosprechstunde mit dem Equipment, ich mache damit ja auch noch andere Konferenzen. Das tun wir ja auch in meiner Weiterbildung und Fortbildung. Das tun wir ja auch durchaus online, das können wir ja auch. Ja, oder mit der Enkelin irgendwo in Panama quatschen. Nur da würde ich gar nicht drauf abzielen. Also wir brauchen das. Man muss uns schon sagen, das finde ich gut und nimm am besten das und das Mikrofon und die Technik, das macht Sinn. Aber das habe ich ja in meinem Laptop, also ne, habe ich ja bei mir im Hotelzimmer stehen.
Deswegen ist ich gucke natürlich aus einer anderen Perspektive da drauf. Also für mich sind diese Sachen ja selbstverständlich. Ja, da müssen wir eigentlich keine Regelung für haben.
So denkst du, okay, dann verstehe ich.
Also ich komme ja eher daraus zu sagen, naja, also wir reden ja immer über Bürokratisierung und da musste ich einfach schmunzeln, als ich die Liste gesehen habe und diese Vorgaben, ja, die aus meiner Sicht sehr detailliert waren, aber aus einer Perspektive eines Arztes oder Healthcare Professionals, der bisher ausschließlich analog seine Patienten betreut hat, ist das sicherlich eine gute Richtschnur.
Ja, wir brauchen das. Also ich glaube auch nicht, dass das ein Thema ist, damit kommen wir klar. Ich glaube, was ein Thema ist, ist das, was du gerade nochmal angesprochen hast, dankenswerterweise. Wir können die Videosprechstunde von zu Hause aus machen. Ja, natürlich nicht im Wohnzimmer und drumherum spielen die Kinder, sondern in einem abgeschlossenen Bereich. Aber da ist ja so ein Hotelzimmer eben als Beispiel schon gesagt, ein super Beispiel dafür. Theoretisch kann ich die auch aus dem Auto machen, wenn das Auto zu ist und keiner zuhört. Gar kein Problem. Und Patientinnen und Patienten haben damit auch kein Problem. Die wollen ja mich, die wollen ihren Arzt haben. Und wenn die wüssten, sie kriegen den Orthopäden auch mal. Ja, so, dann klappt das. Der erste Arzt übrigens, der bei uns mitgemacht hat im DFGZ, war ein Neurochirurg. Ja, wo alle sagen, der ist doch einer, der im OP steht. Nee, Quatsch, der spricht ja auch mit Menschen. Und ich glaube, wir Ärztinnen und Ärzte, wir müssen uns jetzt endlich mal öffnen. Und wenn wir das nicht freiwillig tun, sind wir jetzt beim Anfang unseres Gesprächs, dann muss man uns dazu zwingen. Und ich weiß, dafür werde ich natürlich genauso wie du auch angezählt. Ja, aber dann sollen sich all die Kollegen, die sich jetzt, keine Ahnung, da irgendwie in der Krone irgendwie abgebrochen fühlen, mal überlegen, warum sie das denn nicht tun. Und dann kommen die Argumente, meine Patienten wollen das nicht, das ist Quatsch. Ne? Und dann wird's eng mit den Argumenten. Dann gibt's kein Argument mehr gegen telemedizinische Versorgung.
Ja. Besseren Schlusssatz, lieber Stefan, hätte ich auch gar nicht formulieren können. Ja, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und ab sofort wollen wir das Ganze regelmäßig machen, die Themen einordnen und von daher auch für alle, die jetzt hier in die Folge reinhören, wenn es Themen gibt, die euch umtreiben, meldet euch auch gerne bei uns. Schickt uns eure Fragen vorab, wir greifen das auch super gerne mit auf und ansonsten halten wir uns wirklich wie jetzt eben auch frisch, fromm und immer frei von der Leber weg an den aktuellen Themen und geben Orientierung. Und ich glaube, wir haben gar keine andere Chance, jetzt wirklich auch mal die Dinge anzusprechen, so wie sie sind. Also weil dieses ganze weichgespülte Gelaber, das bringt uns ja nicht.